Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast über die rechtlichen Fallstricke für Selbstständige im digitalen Zeitalter. Mein Name ist Marian Hertel und ich freue mich, Sie in den nächsten 30 Minuten durch die komplexe Welt des IT- und Medienrechts zu führen. Als Rechtsanwalt mit einer Leidenschaft für Technologie und Innovation habe ich mich auf die Bereiche IT-Recht, Medienrecht, Urheberrecht und Unternehmensberatung spezialisiert. In meiner 25-jährigen Laufbahn hatte ich das Privileg, zahlreiche Start-ups, Solopreneure und etablierte Unternehmen bei ihren rechtlichen Herausforderungen im digitalen Raum zu unterstützen. Meine Expertise basiert nicht nur auf juristischem Fachwissen, sondern auch auf praktischer Erfahrung als ehemaliger Gründer und langjähriger Berater. Ich verstehe die Dynamik und die Bedürfnisse innovativer Unternehmen aus erster Hand. Diese Kombination aus rechtlichem Know-how und unternehmerischem Denken ermöglicht es mir, praxisnahe Lösungen zu entwickeln, die sowohl rechtssicher als auch geschäftsorientiert sind. In diesem Podcast möchte ich Ihnen daher einen Einblick in die Top 5 rechtlichen Herausforderungen geben, denen Selbstständige im digitalen Bereich häufig begegnen. Wir werden uns mit folgenden Themen befassen. Erstens, Datenschutz und DSGVO-Konformität im digitalen Geschäftsumfeld. Die Datenschutzgrundverordnung hat die Spielregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten grundlegend verändert und wir werden uns ansehen, was das konkret für Sie bedeutet. Zweitens, urheberrechtliche Herausforderungen bei der Nutzung von Online-Content. In einer Welt, in der Inhalte mit einem Klick geteilt werden können, ist es wichtiger denn je, die Grenzen des rechtlich Zulässigen zu kennen. Drittens, Vertragsgestaltung für digitale Dienstleistungen und SaaS-Angebote. Wir werden uns anschauen, worauf Sie bei der Erstellung und dem Abschluss von Verträgen im digitalen Bereich achten müssen. Viertens, Haftungsfragen und Risikomanagement bei Online-Geschäften. Ich werde Ihnen Strategien vorstellen, wie Sie Ihre Haftungsrisiken minimieren und effektiv managen können. Und fünftens, steuerrechtliche Besonderheiten für digitale Nomaden und internationale Selbstständige. In einer zunehmend globalisierten Arbeitswelt ergeben sich hier spezielle Herausforderungen, die wir gemeinsam betrachten werden. Für jedes dieser Themen werde ich nicht nur die rechtlichen Grundlagen erläutern, sondern auch konkrete Beispiele aus meiner Praxis heranziehen. Sie werden von Fällen hören, die ich in den letzten 25 Jahren begleitet habe, und ich werde Ihnen praktische Tipps geben, wie Sie ähnliche Situationen in Ihrem Geschäftsalltag meistern können. Mein Ziel ist es, diese oft als trocken empfundenen Rechtsthemen so aufzubereiten, dass sie für Sie nicht nur verständlich, sondern auch direkt anwendbar sind. Ich möchte Ihnen das Rüstzeug an die Hand geben, mit dem Sie die rechtlichen Herausforderungen des digitalen Zeitalters selbstbewusst angehen können. Lassen Sie uns gemeinsam eintauchen in die faszinierende Welt des IT- und Medienrechts und erkunden, wie Sie Ihr digitales Business auf ein solides rechtliches Fundament stellen können. Ich freue mich darauf, mein Wissen und meine Erfahrungen mit Ihnen zu teilen und hoffe, dass Sie am Ende dieser Sendung mit neuen Erkenntnissen und praktischen Lösungsansätzen in Ihren Arbeitsalltag starten können.
Kommen wir nun also zu einem der brennendsten Themen für Selbstständige im digitalen Zeitalter: Datenschutz und DSGVO-Konformität.
Seit Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung im Mai 2018 hat sich die Landschaft des Datenschutzrechts grundlegend verändert und viele Selbstständige sehen sich mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Zunächst einmal, was bedeutet die DSGVO eigentlich für Sie als Selbstständige? Im Kern geht es darum, dass Sie verantwortungsvoll und transparent mit den personenbezogenen Daten Ihrer Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter umgehen müssen. Das klingt zunächst simpel, hat aber weitreichende Konsequenzen für Ihre tägliche Arbeit. Lassen Sie mich ein Praxisbeispiel geben. Stellen Sie sich vor, Sie betreiben als Selbstständiger einen Online-Shop. Schon beim Besuch Ihrer Website werden möglicherweise Daten Ihrer Besucher erfasst, sei es durch Cookies, Analysetools oder das simple Ausfüllen eines Kontaktformulars. Jeder dieser Schritte fällt unter die DSGVO und erfordert Ihre Aufmerksamkeit. Eine der häufigsten Fragen, die mir in meiner Beratungspraxis gestellt wird, lautet: Muss ich wirklich eine Datenschutzerklärung haben? Die klare Antwort ist ja, unbedingt. Eine Datenschutzerklärung ist nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern auch ein Vertrauenssignal an Ihre Kunden. Sie zeigt, dass Sie deren Privatsphäre ernst nehmen und transparent arbeiten. Aber Vorsicht! Eine von irgendeiner Website kopierte Datenschutzerklärung reicht nicht aus. Sie muss individuell auf Ihr Geschäftsmodell zugeschnitten sein. Ich erinnere mich an einen Fall, bei dem ein Mandant eine Abmahnung erhielt, weil seine Datenschutzerklärung Dienste auflistete, die er gar nicht nutzte.
Das war ein teurer Fehler, der leicht hätte vermieden werden können. Ein weiterer kritischer Punkt ist die Einwilligung zur Datenverarbeitung. Die DSGVO verlangt im Zweifel eine aktive, informierte Zustimmung. Das bedeutet, vorausgefüllte Kästchen oder versteckte Klauseln in AGBs sind tabu. Stattdessen müssen Sie Ihre Nutzer klar und verständlich darüber informieren, welche Daten sie erheben und wofür sie diese verwenden. Hier ein Tipp aus meiner Praxis. Implementieren Sie ein Double Opt-in-Verfahren für Ihren Newsletter. Das bedeutet, dass sich Interessenten nicht nur auf Ihrer Website anmelden, sondern die Anmeldung noch einmal per E-Mail bestätigen müssen. So haben Sie einen wasserdichten Nachweis der Einwilligung. Kommen wir zu einem oft unterschätzten Aspekt, der Datensicherheit. Als Selbstständiger sind Sie verpflichtet, angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, um die Daten Ihrer Kunden zu schützen. Das beginnt bei der Verschlüsselung Ihrer Website und endet bei der sicheren Aufbewahrung physischer Dokumente. Ich erinnere mich an einen Fall, bei dem ein freiberuflicher Grafikdesigner unverschlüsselte Kundendaten auf seinem Laptop speicherte. Als dieser gestohlen wurde, hatte er nicht nur ein technisches Problem, sondern auch eine massive Datenschutzverletzung am Hals. Die Lehre daraus? Verschlüsseln Sie sensible Daten und erstellen Sie regelmäßig Backups. Ein weiterer Stolperstein ist die Auftragsverarbeitung. Wenn Sie externe Dienstleister einsetzen, die in Ihrem Auftrag personenbezogene Daten verarbeiten, sei es ein Cloud-Anbieter oder ein Buchhaltungsservice, müssen Sie einen Auftragsverarbeitungsvertrag abschließen. Dieser regelt die Verantwortlichkeiten und stellt sicher, dass auch Ihr Dienstleister die DSGVO-Vorgaben einhält. Apropos Verantwortlichkeiten, als Selbstständiger sind Sie in der Regel der Datenschutzverantwortliche für Ihr Unternehmen. Das bedeutet, Sie müssen nicht nur die Regeln kennen, sondern auch deren Einhaltung überwachen und dokumentieren. Ein Verarbeitungsverzeichnis, in dem Sie alle Ihre datenverarbeitenden Tätigkeiten auflisten, ist hier ein Muss. Lassen Sie mich zum Schluss noch einen wichtigen Punkt ansprechen: die Rechte der Betroffenen. Die DSGVO gibt Ihren Kunden weitreichende Rechte, von der Auskunft über Ihre gespeicherten Daten bis hin zum Recht auf Vergessenwerden. Stellen Sie sicher, dass Sie Prozesse implementiert haben, um diese Rechte zu gewährleisten. Ein effizientes Anfragenmanagement kann hier viel Ärger ersparen. Zusammenfassend lässt sich sagen, Datenschutz ist keine einmalige Aufgabe, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Bleiben Sie am Ball, informieren Sie sich regelmäßig über Neuerungen und scheuen Sie sich nicht, bei Unsicherheiten rechtlichen Rat einzuholen. Die Investition in einen soliden Datenschutz zahlt sich aus. Nicht nur durch Vermeidung von Bußgeldern, sondern auch durch das Vertrauen Ihrer Kunden. Kommen wir nun zu einem Thema, das viele Selbstständige im digitalen Zeitalter betrifft: urheberrechtliche Herausforderungen bei der Nutzung von Online-Content. In meiner 25-jährigen Praxis habe ich zahlreiche Fälle erlebt, in denen Unternehmer unbeabsichtigt in rechtliche Schwierigkeiten geraten sind, weil sie die Feinheiten des Urheberrechts im digitalen Raum unterschätzt haben. Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass fast jeder Inhalt im Internet urheberrechtlich geschützt ist. Ob es sich um Texte, Bilder, Videos oder Musik handelt, sobald eine gewisse Schöpfungshöhe erreicht ist, greift der urheberrechtliche Schutz automatisch. Das bedeutet, dass Sie nicht einfach Inhalte von anderen Websites kopieren und auf Ihrer eigenen verwenden dürfen, ohne die Erlaubnis des Rechteinhabers einzuholen. Ein klassisches Beispiel aus meiner Praxis: Ein Startup-Gründer verwendete für seine Website Stockfotos, die er bei einer Google-Bildersuche gefunden hatte. Er dachte, wenn die Bilder frei im Internet verfügbar sind, könne er sie auch nutzen. Leider ein Trugschluss, der ihm teuer zu stehen kam. Die Bildagentur, der die Rechte an den Fotos gehörten, forderte mehrere tausend Euro Schadensersatz. Um solche Situationen zu vermeiden, empfehle ich folgende Vorgehensweise: Nutzen Sie entweder eigene Inhalte oder greifen Sie auf lizenzfreie Ressourcen zurück. Es gibt zahlreiche Plattformen, die Bilder, Musik und Videos unter Creative Commons Lizenzen anbieten. Achten Sie aber genau auf die Lizenzbedingungen. Manchmal ist eine Namensnennung erforderlich oder die kommerzielle Nutzung ausgeschlossen. Ein weiteres heikles Thema ist das Zitieren von fremden Inhalten. Das Zitatrecht erlaubt zwar die Verwendung kurzer Ausschnitte aus urheberrechtlich geschützten Werken, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Der zitierte Inhalt muss in einen eigenen Kontext eingebettet sein und darf nicht den Hauptteil Ihres Contents ausmachen. Außerdem ist eine korrekte Quellenangabe unerlässlich. Ich erinnere mich an einen Fall, in dem ein Blogger regelmäßig lange Passagen aus Fachartikeln zitierte, ohne diese ausreichend zu kennzeichnen oder in einen eigenen Zusammenhang zu stellen. Er argumentierte, er würde ja die Quelle nennen und somit fair handeln. Leider reicht das nicht aus. Er musste nicht nur die beanstandeten Inhalte entfernen, sondern auch eine empfindliche Vertragsstrafe zahlen. Besondere Vorsicht ist bei der Verwendung von Musik geboten. Viele Selbstständige unterschätzen die Komplexität der Musikrechte. Selbst wenn Sie eine Lizenz für ein Musikstück erworben haben, bedeutet das nicht automatisch, dass Sie es für alle Zwecke nutzen dürfen. Es gibt unterschiedliche Rechte für die Vervielfältigung, öffentliche Wiedergabe oder Bearbeitung von Musik. Ein Kunde von mir hatte für seinen YouTube-Kanal Hintergrundmusik gekauft, aber übersehen, dass die Lizenz keine Nutzung in kommerziellen Videos erlaubte. Die Folge waren mehrere Copyright-Strikes und beinahe die Sperrung seines Kanals. Mein Rat: Informieren Sie sich genau über die Lizenzbestimmungen und dokumentieren Sie sorgfältig, woher Sie Ihre Inhalte beziehen und welche Nutzungsrechte Sie erworben haben. Im Zweifelsfall ist es besser, einen Experten zu konsultieren, bevor Sie fremde Inhalte verwenden. Ein weiterer Aspekt, der oft übersehen wird, ist das Recht am eigenen Bild. Wenn Sie Fotos oder Videos von Personen verwenden möchten, benötigen Sie deren Einwilligung, auch wenn Sie die Aufnahmen selbst gemacht haben. Das gilt für Mitarbeiterfotos genauso wie für Aufnahmen von Kunden oder Teilnehmern an Veranstaltungen. Abschließend möchte ich noch auf die Bedeutung von Nutzungsbedingungen und Disclaimer auf Ihrer Website hinweisen. Diese können zwar keinen Rechtsverstoß heilen, aber unter Umständen, sie können Ihnen helfen, Ihre Position zu stärken, falls es doch einmal zu Problemen kommt. Denken Sie daran, im digitalen Zeitalter ist es wichtiger denn je, sich mit dem Urheberrecht auseinanderzusetzen. Mit der richtigen Vorbereitung und einem bewussten Umgang mit fremden Inhalten können Sie jedoch die meisten Fallen umgehen und sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren. Ein weiteres Thema ist für viele Selbstständige im digitalen Bereich von großer Bedeutung: die Vertragsgestaltung für digitale Dienstleistungen und SaaS-Angebote. In meiner langjährigen Praxis habe ich immer wieder festgestellt, dass hier besondere Herausforderungen lauern, die es zu meistern gilt. Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass digitale Dienstleistungen und SaaS-Angebote oft komplexer sind als traditionelle Dienstleistungen. Sie beinhalten häufig kontinuierliche Updates, Datenspeicherung in der Cloud und flexible Nutzungsmodelle. All diese Aspekte müssen in einem rechtssicheren Vertrag berücksichtigt werden. Ein klassisches Beispiel aus meiner Praxis: Ein Startup entwickelte eine innovative Projektmanagement-Software als SaaS-Lösung. Der erste Vertragsentwurf enthielt jedoch keine klaren Regelungen zur Datensicherheit und zum Umgang mit Kundeninformationen. Dies hätte im schlimmsten Fall zu erheblichen rechtlichen Problemen führen können. Um solche Fallstricke zu vermeiden, empfehle ich, folgende Punkte in Ihren Verträgen für digitale Dienstleistungen und SaaS-Angebote unbedingt zu berücksichtigen. Erstens: Definieren Sie klar den Leistungsumfang. Beschreiben Sie detailliert, welche Funktionen Ihre Software oder Dienstleistung bietet und welche nicht. Dies verhindert Missverständnisse und potenzielle Rechtsstreitigkeiten. Zweitens: Regeln Sie die Verfügbarkeit und das Service Level Agreement. Geben Sie an, zu welchen Zeiten Ihr Service verfügbar sein wird und wie Sie mit Ausfallzeiten oder Wartungsarbeiten umgehen. Drittens: Klären Sie die Frage der Datensicherheit und des Datenschutzes. Erläutern Sie, wie Sie mit den Daten Ihrer Kunden umgehen, wo diese gespeichert werden und welche Sicherheitsmaßnahmen Sie treffen. Viertens: Definieren Sie klare Kündigungsfristen und Bedingungen. Dies ist besonders wichtig bei Abo-Modellen oder langfristigen Verträgen. Fünftens: Regeln Sie die Haftung und Gewährleistung. Begrenzen Sie Ihre Haftung soweit rechtlich möglich und definieren Sie klar, wofür Sie einstehen und wofür nicht. Ein weiterer wichtiger Punkt, den ich aus meiner Erfahrung heraus betonen möchte, ist die Anpassung an internationale Märkte. Viele digitale Dienstleistungen werden grenzüberschreitend angeboten. Hier ist es entscheidend, die Verträge so zu gestalten, dass sie in verschiedenen Rechtssystemen Bestand haben. Lassen Sie mich ein Beispiel geben. Ein deutscher Online-Händler bot seine Dienste auch in den USA an. Seine AGBs enthielten jedoch Klauseln, die nach deutschem Recht zulässig, nach US-amerikanischem Recht aber unwirksam waren. Dies führte zu erheblichen rechtlichen Schwierigkeiten bei einem Rechtsstreit mit einem amerikanischen Kunden. Um solche Probleme zu vermeiden, empfehle ich, die Verträge von einem Anwalt prüfen zu lassen, der Erfahrung mit internationalem Recht hat. Außerdem sollten Sie klare Regelungen zum anwendbaren Recht und Gerichtsstand in Ihre Verträge aufnehmen. Ein weiterer Tipp aus meiner Praxis: Vergessen Sie nicht, Ihre Verträge regelmäßig zu aktualisieren. Die digitale Welt entwickelt sich rasant und was heute State of the Art ist, kann morgen schon veraltet sein. Überprüfen Sie Ihre Verträge mindestens einmal im Jahr auf Aktualität und passen Sie sie bei Bedarf an. Abschließend möchte ich betonen, dass gut gestaltete Verträge nicht nur rechtliche Sicherheit bieten, sondern auch ein Verkaufsargument sein können. Klare, faire und transparente Vertragsbedingungen schaffen Vertrauen bei Ihren Kunden und können Ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Denken Sie immer daran, ein guter Vertrag schützt nicht nur Sie als Anbieter, sondern auch Ihre Kunden. Er schafft Klarheit, vermeidet Missverständnisse und bildet die Grundlage für eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung im digitalen Zeitalter. Das dritte Thema des heutigen Podcasts ist eines, das viele Selbstständige im digitalen Bereich unterschätzen: Haftungsfragen und Risikomanagement bei Online-Geschäften. In meiner 25-jährigen Praxis habe ich immer wieder erlebt, wie schnell man hier in rechtliche Schwierigkeiten geraten kann. Zunächst einmal müssen wir verstehen, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist. Jede Handlung, die wir online vornehmen, kann potenziell rechtliche Konsequenzen haben. Das beginnt bei der Gestaltung unserer Website und endet bei der Erfüllung von Online-Verträgen. Ein häufiges Problem, das ich in meiner Kanzlei sehe, betrifft die Produkthaftung im E-Commerce. Nehmen wir an, Sie betreiben einen Online-Shop für Elektronikzubehör. Ein Kunde kauft bei Ihnen ein Ladekabel, das aufgrund eines Produktionsfehlers einen Brand verursacht. In diesem Fall können Sie als Händler haftbar gemacht werden, auch wenn Sie nicht der Hersteller sind. Um sich dagegen zu schützen, ist es wichtig, klare Verträge mit Ihren Lieferanten zu haben, die Haftungsfragen regeln. Zudem sollten Sie eine umfassende Produkthaftpflichtversicherung abschließen. Diese deckt nicht nur mögliche Schadensersatzforderungen ab, sondern oft auch die Kosten für Rechtsstreitigkeiten. Ein weiterer kritischer Punkt ist die Haftung für Inhalte auf Ihrer Website. Viele Unternehmer denken, sie seien nur für selbst erstellte Inhalte verantwortlich. Das stimmt aber nur bedingt. Wenn Sie beispielsweise eine Kommentarfunktion auf Ihrem Blog haben, können Sie unter Umständen auch für rechtswidrige Äußerungen Ihrer Nutzer haftbar gemacht werden. Um dieses Risiko zu minimieren, empfehle ich eine Kombination aus technischen und rechtlichen Maßnahmen. Implementieren Sie ein System zur Vorabprüfung von Kommentaren und formulieren Sie klare Nutzungsbedingungen, die rechtswidrige Inhalte untersagen. Reagieren Sie zudem schnell auf Beschwerden und entfernen Sie fragwürdige Inhalte umgehend. Kommen wir zu einem Thema, das in Zeiten von Ransomware und Datenlecks immer wichtiger wird: die IT-Sicherheit. Als Unternehmer haften Sie für die Sicherheit der Kundendaten, die Sie verarbeiten. Ein Datenleck kann nicht nur zu empfindlichen Strafen führen, sondern auch Ihr Geschäft ruinieren. Investieren Sie daher in robuste IT-Sicherheitsmaßnahmen. Dazu gehören nicht nur technische Lösungen wie Firewalls und Verschlüsselung, sondern auch regelmäßige Schulungen Ihrer Mitarbeiter. Oft sind es nämlich menschliche Fehler, die zu Sicherheitsvorfällen führen. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Risikomanagements ist die Vertragsgestaltung. Viele Selbstständige verwenden Standardverträge, die sie im Internet gefunden haben. Das kann gefährlich sein, denn diese Verträge berücksichtigen oft nicht die spezifischen Risiken Ihres Geschäftsmodells. Lassen Sie Ihre Verträge von einem Fachanwalt prüfen und anpassen. Achten Sie besonders auf Haftungsbeschränkungen und Ausschlüsse, soweit diese gesetzlich zulässig sind. Definieren Sie klar, welche Leistungen Sie erbringen und wofür Sie nicht verantwortlich sind. Zum Schluss möchte ich noch auf die Bedeutung einer guten Dokumentation hinweisen. Führen Sie ein digitales Logbuch, in dem Sie alle wichtigen geschäftlichen Entscheidungen und Vorfälle festhalten. Im Falle eines Rechtsstreits kann eine solche Dokumentation Gold wert sein. Denken Sie daran: Risikomanagement ist kein einmaliger Vorgang, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Geschäftsprozesse auf potenzielle Risiken und passen Sie Ihre Schutzmaßnahmen entsprechend an. So stellen Sie sicher, dass Sie auch in Zukunft rechtlich auf der sicheren Seite sind. Und daher ohne Umschweife zu einem Thema, das viele Selbstständige im digitalen Zeitalter bewegt: die steuerrechtlichen Besonderheiten für digitale Nomaden und internationale Selbstständige. In unserer zunehmend vernetzten Welt arbeiten immer mehr Menschen ortsunabhängig oder bieten ihre Dienstleistungen grenzüberschreitend an. Das bringt zwar viele Freiheiten mit sich, stellt uns aber auch vor komplexe steuerliche Herausforderungen. Zunächst einmal müssen wir uns mit dem Begriff des steuerlichen Wohnsitzes auseinandersetzen. Für digitale Nomaden, die häufig den Standort wechseln, kann es schwierig sein, zu bestimmen, wo sie tatsächlich steuerpflichtig sind. Das deutsche Steuerrecht geht grundsätzlich davon aus, dass man dort seinen Wohnsitz hat, wo man sich gewöhnlich aufhält. Aber was bedeutet das für jemanden, der 3 Monate in Bali, dann 2 Monate in Portugal und anschließend wieder einige Zeit in Deutschland verbringt? Hier kommt das Konzept der 183-Tage-Regel ins Spiel. In vielen Ländern gilt man als steuerlich ansässig, wenn man sich mehr als 183 Tage im Jahr dort aufhält. Aber Vorsicht, diese Regel ist nicht in allen Ländern gleich und es können noch weitere Faktoren eine Rolle spielen, wie zum Beispiel der Mittelpunkt der Lebensinteressen. Ein Beispiel aus meiner Praxis. Ich hatte einen Mandanten, einen Webdesigner, der sich als digitaler Nomade bezeichnete. Er arbeitete von verschiedenen Ländern aus, hatte aber seine Familie und sein Bankkonto in Deutschland. Obwohl er weniger als 183 Tage im Jahr in Deutschland verbrachte, wurde er hier als unbeschränkt steuerpflichtig eingestuft, weil sein Lebensmittelpunkt weiterhin in Deutschland lag. Für internationale Selbstständige ist es wichtig, sich mit dem Thema der Doppelbesteuerungsabkommen vertraut zu machen. Diese Abkommen zwischen Ländern sollen verhindern, dass Einkünfte in beiden Ländern besteuert werden. Allerdings sind diese Abkommen komplex und es ist oft ratsam, sich professionelle Hilfe zu holen, um sie richtig zu interpretieren und anzuwenden. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer. Wenn Sie digitale Dienstleistungen an Kunden in der EU erbringen, müssen Sie sich mit dem MOS-Verfahren, Mini One-Stop-Shop, auseinandersetzen. Dieses erlaubt es Ihnen, die Umsatzsteuer für alle EU-Länder zentral in einem Land zu melden und abzuführen, anstatt sich in jedem Land einzeln registrieren zu müssen. Lassen Sie mich Ihnen ein Praxisbeispiel geben. Eine Mandantin von mir, eine Softwareentwicklerin, bot ihre Dienste weltweit an. Sie war überrascht zu erfahren, dass sie für Kunden in der EU unterschiedliche Umsatzsteuersätze berechnen und abführen musste, je nachdem, in welchem Land der Kunde ansässig war. Durch die Nutzung des MOS-Verfahrens konnte sie diesen Prozess erheblich vereinfachen. Für digitale Nomaden und internationale Selbstständige ist es zudem wichtig, ein genaues Reisetagebuch zu führen. Dokumentieren Sie, wo Sie sich aufhalten, wie lange und welche beruflichen Tätigkeiten Sie dort ausüben. Diese Informationen können entscheidend sein, wenn es darum geht, Ihre Steuersituation gegenüber den Finanzbehörden zu erklären. Ein Tipp aus meiner Erfahrung: Unterschätzen Sie nicht die Bedeutung einer guten Buchhaltung. Gerade wenn Sie international tätig sind, ist es wichtig, alle Einnahmen und Ausgaben sorgfältig zu dokumentieren. Nutzen Sie digitale Tools, die es Ihnen ermöglichen, Belege schnell und einfach zu erfassen, egal wo auf der Welt Sie sich gerade befinden. Abschließend möchte ich betonen, dass die steuerliche Situation für digitale Nomaden und internationale Selbstständige oft komplex ist und sich ständig weiterentwickelt. Es ist ratsam, sich regelmäßig über Änderungen in den relevanten Steuergesetzen zu informieren und im Zweifel professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Eine gute Steuerplanung kann Ihnen nicht nur viel Geld sparen, sondern auch eine Menge Stress ersparen. Abschließend nun zu einigen häufig gestellten Fragen, die mir in meiner täglichen Praxis immer wieder begegnen. Erste Frage: Muss ich als Blogger wirklich ein Impressum haben? Die klare Antwort lautet: Ja. Auch wenn Sie nur einen privaten Blog betreiben, sind Sie verpflichtet, ein vollständiges Impressum anzugeben. Dies dient der Transparenz und dem Verbraucherschutz. Zweite Frage: Wie schütze ich meine Marke im Internet? Hier empfehle ich dringend, Ihre Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt eintragen zu lassen. Zusätzlich sollten Sie regelmäßig das Internet nach unerlaubten Verwendungen Ihrer Marke durchsuchen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten. Dritte Frage: Darf ich Fotos von Stockfotoplattformen frei verwenden? Die Antwort ist: Es kommt darauf an. Prüfen Sie genau die Lizenzbedingungen. Manche Bilder dürfen Sie frei nutzen, andere erfordern eine Namensnennung des Fotografen und wieder andere sind nur für bestimmte Zwecke erlaubt. Vierte Frage: Wie gehe ich mit negativen Online-Bewertungen um? Hier rate ich zur Besonnenheit. Nicht jede negative Bewertung ist rechtswidrig. Fokussieren Sie sich auf sachliche Erwiderungen und bieten Sie Lösungen an. Nur bei eindeutig falschen Tatsachenbehauptungen oder Beleidigungen sollten Sie rechtliche Schritte in Erwägung ziehen. Fünfte Frage: Brauche ich als kleines Online-Business wirklich einen Datenschutzbeauftragten? Die Antwort ist: Es hängt von der Größe Ihres Unternehmens und der Art der verarbeiteten Daten ab. Wenn Sie weniger als 20 Personen mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigen, benötigen Sie in der Regel keinen Datenschutzbeauftragten. Trotzdem müssen Sie die DSGVO-Vorschriften einhalten. Letzte Frage: Wie sichere ich mich rechtlich ab, wenn ich Affiliate-Links verwende? Hierbei ist Transparenz das A und O. Kennzeichnen Sie Affiliate-Links deutlich als Werbung oder bezahlte Partnerschaft. Erstellen Sie zudem einen Disclaimer, der Ihre Rolle als Affiliate erklärt und auf mögliche Provisionen hinweist. Diese Fragen zeigen, wie vielfältig die rechtlichen Herausforderungen im digitalen Geschäftsumfeld sein können. Es ist wichtig, stets auf dem Laufenden zu bleiben und im Zweifelsfall professionellen Rat einzuholen. Bedenken Sie, vorbeugen ist besser als heilen, gerade in rechtlichen Angelegenheiten. Damit kommen wir zum Ende unseres Podcasts über die rechtlichen Fallstricke für Selbstständige im digitalen Zeitalter. Lassen Sie mich kurz die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Wir haben über die Bedeutung von Datenschutz und DSGVO-Konformität gesprochen, die urheberrechtlichen Herausforderungen bei der Nutzung von Online-Content beleuchtet, die Besonderheiten der Vertragsgestaltung für digitale Dienstleistungen erörtert, Haftungsfragen und Risikomanagement bei Online-Geschäften diskutiert und die steuerrechtlichen Besonderheiten für digitale Nomaden und internationale Selbstständige behandelt. Wenn Sie tiefer in diese Themen eintauchen möchten, finden Sie auf meinem Blog itmedialavo.com über 1400 informative Beiträge zu aktuellen Themen des IT- und Medienrechts. Dort erhalten Sie regelmäßig Updates und praktische Tipps für Ihr digitales Business. Sollten Sie spezifische rechtliche Fragen haben oder Unterstützung bei Ihren unternehmerischen Herausforderungen benötigen, zögern Sie nicht, mit mir Kontakt aufzunehmen. Als Ihr Experte für IT-Recht und Unternehmensberatung stehe ich Ihnen gerne zur Seite, um gemeinsam rechtssichere und innovative Lösungen für Ihr Unternehmen zu entwickeln. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.